Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, ich freue mich, bei diesen hochsommerlichen Temperaturen in eurer Mitte zu sein und dass ihr auch gekommen seid. Wir haben ein grundlegendes Thema, nämlich biblische Gemeinde bauen. Wie kann das gehen? Ihr seid ja eine recht junge Gemeinde, noch jünger als wir. Uns gibt es jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Und ich möchte heute ein bisschen erzählen, wie es bei uns anfing. Vielleicht auch als Anregung für euren Gemeindebau hier. Natürlich handelt Gott individuell mit jedem einzelnen Gläubigen. Er hat so viel Fantasie und Weisheit, dass er auch unterschiedlich leitet. Aber es gibt doch gewisse Grundprinzipien, die wichtig sind von der Bibel her, damit der Gemeindebau auch bibeltreu ist, biblisch ist, biblisch fundiert ist. Ich möchte in 3 Teilen den Abend gestalten, mit Gottes Hilfe. Das erste, wie entstand unsere Gemeinde in Pforzheim, ein bisschen erzählen, wie die Anfänge waren, warum wir überhaupt eine Gemeinde gegründet haben. Dann der zweite Teil, da möchte ich 9 biblische Richtlinien mit uns betrachten in aller Kürze, die wichtig sind vom Neuen Testament her für bibeltreue Gemeinden. Und im dritten Teil dann möchte ich etwas sagen über unsere Gemeindeordnung, denn jede Gemeinde braucht auch eine Ordnung. Vielleicht könnt ihr da auch etwas davon übernehmen oder gebrauchen, damit man nicht überall die gleichen Fehler dann machen muss. Man kann ja auch von anderen lernen. Mit des Herrn Hilfe. Jetzt möchte ich nochmal mit uns beten, wir können dazu aufstehen. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir, beten dich an, der du der Herr der Gemeinde bist. Du hast uns herausgerufen aus dem Sündenschlamm und zu deinen Kindern gemacht, Herr, und wir loben und preisen dich. Jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst, auch hier in dieser Gemeinde, dass du im Zentrum stehst, dass viele Menschen dich noch finden und die dich schon gefunden haben, im Glauben gestärkt werden. Leite uns auch durch diesen Abend mit Weisheit und Vollmacht, damit wir erkennen mögen, wie bibeltreue Gemeinden auch heute noch in dieser Endzeit gebaut werden können. Zu deines Namens Ehre. Amen.
Amen.
Einige von euch kenne ich ja von der Straße her, von den Straßeneinsätzen. Und das ist auch schon ein Prinzip für biblischen Gemeindebau, dass eine Gemeinde nicht nur im eigenen Saft schmort mit vielen Veranstaltungen innerhalb der Kirchenmauern, sondern dass sie hinausgeht auf die Straße. Deshalb bin ich so dankbar auch für das Missionswerk Werde Licht, dass diese Brüder und Schwestern so aktiv sind, auch das Evangelium vom Herrn Jesus Christus weiterzugeben, dass wir verkündigen dürfen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der einzige Weg zum Vater. Er durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, uns reingewaschen von aller Sünde und Befleckung. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dieses Opfer des Herrn Jesus, ihn selber als den Sohn Gottes, dann bekommen wir Reinigung von aller Befleckung. Und wenn wir ganz reingewaschen sind, dann können wir ins Himmelreich eingehen. So habe ich versucht, ganz kurz das Evangelium zu erklären. Ich habe auch einige Traktate und Flyer mitgebracht. Das Neueste ist hier Rettung aus dem Chaos. Aber wie? Wir haben jetzt hier gerade dieses ganze Chaos angesichts Corona, kommende Wirtschaftskrise und anderes, dass wir solche Botschaften den Leuten weitergeben, sie da abholen, wo sie jetzt auch gerade Fragen haben. Das ist schon ein wichtiges Prinzip für Gemeindebau. Nun möchte ich einfach als Hilfe, wie gesagt, das muss nicht genauso ablaufen in anderen Gemeinden, beschreiben, wie das bei uns anfing, aber zuvor doch ein Wort Gottes, was auch dann im zweiten Teil wieder zentral wird dann, nämlich Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sicherlich kennen viele diese Stelle. Da steht, die Menschen, die sich bekehrten bei der ersten Predigt an Pfingsten, sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind schon die 4 wichtigsten Säulen für bibeltreue Gemeinden im Neuen Bund. Nun, wir haben 2012 die Bibelgemeinde Pforzheim gegründet. Wer war das? Wir waren 3 Brüder, 3 Schwestern und 4 Kinder, also 10 Personen am Anfang. Und wie kam es zur Entstehung? Wir haben erkannt, tausende Menschen in unserer Stadt Pforzheim leben ohne Gott und sind daher auf dem Weg zur Hölle. Sie kennen den Herrn Jesus Christus noch nicht. Und hunderte Christen in unserer Heimatstadt sind ohne geistliche Heimat. Das Weitere, was traurig ist, dass viele Gemeinden heute dem Zeitgeist verfallen sind, dass Bibelkritik eingedrungen ist, Irrlehren, Feminismus, interreligiöse Ökumene, Unmoral und vieles andere. Und die Frage ist, wo kann man sich anschließen? Sicher, es gibt keine perfekte Gemeinde. Auch wir sind keine perfekte Gemeinde. Ich vermute, ihr auch nicht. Aber wir sollten doch möglichst nahe am Wort Gottes sein, möglichst bibeltreu, uns unter das Wort stellen und nicht darüber, das Wort nicht durch Bibelkritik verbessern oder relativieren, sondern es wirklich ernst nehmen in allen seinen Aussagen, gerade was das Neue Testament für uns im neuen Bund mit Jesus Christus angeht. Und die Frage ist halt, wo kann man heute noch hingehen? Landeskirche war kein Weg, da komme ich heraus und da kann man nach dem Bibelkritik, Feminismus und Segnung unbiblischer Lebensgemeinschaften dort eingebrochen sind und vieles andere nicht mehr bleiben, weil es von den Leitungen her schon gefördert wird. Der Fisch fault ja bekanntlich vom Kopf her, von oben kommt die Zerstörung. Freikirchen gibt es auch, aber wir wollen hier nicht richten. Natürlich gibt es in vielen Kirchen noch bibeltreue, ernsthafte Geschwister. Aber wie sieht es mit den Dachverbänden aus? Von ganz oben her, Evangelische Allianz, Gnadauer Verband, andere Dachverbände auch bei den Freikirchen. Oft ist da der Zeitgeist eingedrungen, die Anpassung an den Feminismus, Frauenordination, bibelkritische Ansichten, Relativierung des Wortes Gottes auf vielen Ebenen, etwa in der Schöpfungsfrage, in der Endzeitfrage. Und auch da haben wir gesagt, wir können nicht wirklich glücklich sein, uns da anzuschließen. Die meisten Gemeinden in meiner Heimatstadt Pforzheim sind entweder Mitglied in der Ökumene und auch die heutige Evangelische Allianz ist so ökumenisch, dass sie schon katholische Bischöfe einlädt, dass sie auch schon in Amerika schon Papiere mit Muslimen zusammen verfasst hat, die Allianzen und so weiter. Also auch da kommen große Gefahren her durch diese viel zu weit gefasste Verbrüderung mit allen möglichen Konfessionen und Religionen. Und da konnten wir uns nicht anschließen, auch nicht Allianzgemeinden und andere Gemeinden, das waren dann noch Pfingst- und charismatische Gemeinden, das sind nach unserer biblischen Erkenntnis so viele Irrlehren, dass wir auch nicht glücklich geworden wären. Dieses falsche Zungengeplapper oder das Umfallen nach hinten oder irgendwelche Rockmusik und solche Dinge, das war auch nicht möglich. Und dann gab es noch andere Gemeinden, die haben keine Sicht, was Endzeitdinge angeht. Dann haben wir gebetet und der Herr hat uns gezeigt, dann fangt doch selber an, gründet selber eine Gemeinde. Und ein Bruder, ich war damals in Kassel zu Vorträgen, hat gesagt, wenn drei Brüder sich einig sind, dann könnt ihr anfangen. Dann ist es vom Herrn geleitet. Wir müssen uns aber geistlich einig sein. Und das war auch so und ist bis heute so. Und dann haben wir gebetet, haben einen Raum gesucht. Wir haben erkannt, jammern und kritisieren bringt nicht viel. Wir müssen selber konstruktiv werden, heimatlosen Menschen in unserer Stadt eine Heimat bieten. Darum geht es. Wir können ja die Kirchen kritisieren und auch die Freikirchen, die in der Abfallbewegung sind. Aber es bringt alles nichts, wenn die Menschen verloren gehen, wenn sie keine geistliche Heimat haben. Und so haben wir dann einfach gebetet und angefangen. Und das Interessante war, dass wir drei Brüder, eineinhalb Jahre vorher gemeinsam in Israel waren, auf einer Studienreise. Daher kannten wir uns schon aus verschiedenen Gemeinden kommend, wo überall große Probleme eingetreten waren bezüglich der Glaubensfragen und Lebensfragen. Und dann hatten wir uns aus den Augen verloren, unterschiedliche Gemeinden eben. Und jetzt aber war die Zeit reif und Gott rief uns zusammen zur gleichen Zeit aus verschiedenem geistlichem Hintergrund kommend. Wir kamen also nicht alle aus einer Richtung, sondern ganz unterschiedlich. Aber wir haben von der Bibel her dann das erkannt. Wir haben dann auch ein Glaubensbekenntnis verfasst, um Irrlehren von Anfang an möglichst abzuwehren. Dieses Glaubensbekenntnis steht zum Beispiel auf unserer Homepage. Ich habe es auch mitgebracht. Das haben wir so gedruckt als Heftchen. Sieht dann so aus. Vorne mit dem See Genezareth vorne drauf und hinten ein Blick in den Gemeinderaum. Kann man ja gut erkennen, denke ich. Kann euch auch eins da lassen. Aber natürlich, jede Gemeinde ist hier frei, das selber zu erarbeiten. Ich durfte natürlich durch Gottes Gnade meine jahrzehntelange Erfahrung mit Sekten und Weltanschauungen mit einfließen lassen, sodass man versucht hat, von Anfang an möglichst viele Irrlehren, die uns in der Bibel bekannt waren, abzuwehren. Die Pseudocharismatik, die liberale Theologie, den Katholizismus, die okkult-orthodoxen Kirchen, die anderen Strömungen, was es alles gibt, auch Allversöhnung und Adventismus und ja, Perfektionismus. Also es gibt so viele Seiten, wo man vom Pferd fallen kann, sage ich mal. Das haben wir versucht abzuwehren, denn wir sagen, wir glauben und wir verwerfen. Wir bekennen und wir lehnen ab. Es kann ein Schutz sein. Und haben wir uns viele unnötige Diskussionen erspart, die man hat, wenn man überhaupt keine Glaubensgrundlage sich gibt. Natürlich kann man sagen, wir haben die Bibel. Aber ihr wisst ja, jeder beruft sich auf die Bibel, auch die abgefallenen Kirchen, und sie verdrehen sie Und wir haben halt so versucht, mit Gottes Hilfe, mit Bibelzitaten natürlich, die wichtigsten Lehrgrundlagen zusammenzustellen. Das ist ein kleines Heftchen geworden, weil wir es halt recht ausführlich gemacht haben. Vielleicht, wenn die Zeit reicht, gehe ich noch am Schluss darauf ein. Ja, dann war die Zeit reif, der Herr rief uns zusammen und wir hatten noch keine Woche gesucht nach einem Versammlungsraum. Da zeigte der Herr uns, wie durch ein Wunder, eine leerstehende Kirche, die 8 Jahre leer stand, noch nicht mal die Nachbarn wussten, dass da eine Kirche war. Die dachten, es sei ein leerstehendes Wohnhaus. Und dann haben wir das gesehen im März 2012 mit Platz für bis zu 200 Menschen. Und das wurde uns sehr günstig zur Miete angeboten. Und wir sagten ja, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nur 3 Familien, also 3 Brüder, 3 Schwestern und 4 Kinder waren. Also ein echter Glaubensschritt. Die Miete, damals glaube ich 800 Euro. Da dachte man, das können wir aufbringen zu dritt. Und wenn es der Herr schenkt, werden ja auch noch andere dazukommen. Und das war wirklich renovierungsbedürftig. Der Garten zum Beispiel war komplett circa 20 Zentimeter hoch mit Laub bedeckt und mit Efeu zugewachsen. Also wie so ein Dornröschenschloss. Das stand ja, wie gesagt, 8 Jahre leer. Und wir wussten, da würde viel Arbeit auf unsere kleine Gruppe zukommen. Am 27. April 2012 begannen wir mit der Renovierung. Und was geschah? Viele Wunder von Anfang an. Der Herr schickte uns Helfer, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten. Menschen aus der Nachbarschaft, Menschen aus zum Teil weit entfernten Orten, auch einzelne Menschen von anderen Gemeinden, die schon lange nach einer geistlichen Heimat suchten. Und von Woche zu Woche wuchs die Zahl der Helfer. Sogar Alkoholiker von dem Hof, da war ein ganz vermüllter Hof noch am Eingang. Wer schon mal da war, weiß es, wenn man durchgeht. Da lagen Hundehaufen mit Kot bis oben und alles, haben wir alles erstmal entsorgt. Und ein Alkoholiker hat sich da noch bekehrt, einer der führenden Alkoholiker in diesem Stadtteil. Also es war wunderbar, was wir da auch erleben durften. Und die Zahl der Helfer wuchs. Den ersten Gottesdienst wollten wir an sich dann erst am 17. Juni 2012 durchführen, wenn die Renovierungen einigermaßen abgeschlossen sind. Aber dann entschied der Herr es anders. Ein Hilferuf erreichte uns von geistlich heimatlosen Geschwistern mit der Bitte, könnt ihr nicht schon im Mai mit Versammlungen beginnen? Wir haben keinen Ort mehr, wo wir hingehen können. Da gab es große Probleme in deren Gemeinde. Da wurden ganzen Gruppen, mussten weggehen, weil da einfach diktatorisch regiert wurde und man konnte biblisch nichts mehr klären. Und dann feierten wir also bereits am 13. Mai 2012 den ersten Gottesdienst im halbwegs renovierten Saal. Und wir staunten nicht schlecht, als völlig ohne öffentliche Bekanntgabe circa 50 Menschen sich im Saal einfanden. Es waren also aus 10 waren schon 50 geworden. Und es war ein Chor plötzlich da und Leute, die viele Gaben hatten, so hat der Herr das gelenkt. Wir haben an dieser Spaltung nichts getan gehabt in dieser Gemeinde, aber die kamen zu uns und da waren auch noch viele andere, viele Neubekehrte im Laufe der Jahre. Wir haben jedes Jahr durch Gottes Gnade 5 bis 12 Täuflinge so im Schnitt jetzt gehabt, viele von der Straße auch und andere Menschen, auch von den Kindern dann. Und ein kleines Wunder aus der Anfangszeit. Am 13. Mai war der erste Gottesdienst und am Abend zuvor erst konnte ein Klavier aufgestellt werden. Wir hatten gar kein Geld, ein Klavier zu kaufen für diesen Raum. Und auch das war ein Wunder, ist sehr teuer. Und als 3 Familien konnten wir uns das damals nicht leisten. Aber dann war Folgendes geschehen. Ein Leser der Zeitschrift, Der schmale Weg, ich habe auch einige Exemplare für euch mitgebracht, dürft ihr nachher gerne alle mitnehmen, neueste Ausgabe, diese Zeitschrift, die geben wir seit 2009 heraus. Und ein Leser war verstorben und seine Frau hatte gebetet, was sie machen könnte mit den Einnahmen bei der Beerdigung. Also die, und da hat sie gesagt, keine Blumen, keine Kränze, sondern eine Spende für ein christliches Werk. Und daher hat er unser Werk, den christlichen Gemeindedienst, aufs Herz gelegt. Und dann hat sie gesagt, euch schicke ich diese Spende. Aber sie wusste nicht, dass wir zu diesem Zeitpunkt ein Klavier und Liederbücher kaufen mussten. Und das Wunderbare war, die Kollekte von der Beerdigung des uns persönlich unbekannten Bruders deckte auf den Euro genau die Kosten für das Klavier, die Liederbücher und den Klaviertransport. Auf den Euro genau. Meine Frau kann es bestätigen. Ja, sie hat besseres Gedächtnis, ist unser Schatzmeister, also sie kennt sich da gut aus. Und wir haben weitere solche Fügungen und Wunder erlebt. Erst heute bei der Vorbereitung ist mir noch aufgefallen, übrigens, dass die Einweihung der Gemeinde, dann die offizielle Einweihung, Gottesdienst war schon im Mai, aber das Einweihungsfest war dann am 1. Juli 2012 und auf den Tag, 5 Jahre später, war der Baubeginn für unser größeres Bethaus, auch am 1. Juli 2017. Auch das ist erst im Nachhinein uns klar geworden, dass es ja ganz genau auf den Tag 5 Jahre später ist, wo wir zu wenig Platz haben. Und das Wunderbare, wir hatten gerade vorgestern ein Gemeindefest mit Kinderübergang, auch großes Grillfest. Und ich habe dann gesagt, ich kam gerade von der Schweiz zurück, von der Endzeitkonferenz, kam dann später erst dazu und habe, wo ich die Wiese gesehen habe, gesagt, wo kommen denn die vielen Menschen her? Ich schätze, da waren 300 Menschen auf der Wiese, man darf es gar nicht laut sagen, aber weit verteilt mit Abständen, ja. Und davon bestimmt 200 Kinder und Jugendliche. Ist das nicht eine Gnade? Und deshalb, ich möchte euch auch ermutigen, ein kleiner Anfang mit 4 Kindern, jetzt sind es über 100 Kinder und Jugendliche, und der Herr fügt immer noch hinzu. Wir hatten auch Abgänge, das ist normal, es gibt immer Menschen, die andere Ansicht haben, vielleicht plötzlich eine andere Erkenntnis, oft aus dem Internet irgendwas hören und dann überzeugt werden oder verdreht auch, je nachdem. Damit muss man rechnen und leben, aber sich nicht entmutigen lassen, weiterkämpfen, weiter beten, auch für die Geschwister beten, die weggegangen sind oder die vom Glauben abgefallen sind, leider auch manche, dass sie wieder zurückfinden. Auch da kann der Herr Wunder tun. Ja, soweit erstmal eine kurze Einführung, wie das bei uns war. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen geholfen. Wir haben uns selber Bibelgemeinde genannt, weil die Bibel die einzige Grundlage des Glaubens und Lebens ist. Aber ich finde auch den Namen Internationale Christengemeinde sehr schön, den ihr euch gegeben habt. Das zeigt eben auch, dass hier Geschwister aus verschiedenen Ländern, Hautfarben, Sprachen und so weiter zusammenkommen, was eine große Bereicherung sein kann. Natürlich sind wir alle unterschiedlich. Meine Frau kommt zum Beispiel aus Kasachstan. Ich bin in Deutschland geboren, aber wir verstehen uns gut. Und ich denke auch bei euch, wenn vielleicht jemand aus Türkei, Syrien oder sonst wo kommt, es gibt natürlich Unterschiede. Auch die Deutschen hier, Aramäer, Kurden, alles. Aber im Herrn Jesus, wenn der Herr Jesus in der Mitte steht, dann führt er uns zusammen. Dann weckt er uns die Liebe und auch die Barmherzigkeit, das Verständnis. Und dann kann Gemeinde wachsen, auch mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Und wir wollen uns in allen Fragen am heiligen Wort Gottes orientieren. Dann erkennen wir, was der richtige Weg ist. Da gibt es ganz klare Richtlinien, wenn ich nachher am Schluss, es wird ein bisschen länger gehen, ich hoffe, ich habe Zeit mitgebracht, noch auf die Gemeindeordnung eingehe, dann werden wir das auch erkennen. Also wir haben das Bibelgemeinde genannt, freie Gemeinde, wie auch ihr. Das heißt, wir sind nicht von Staat oder Kirche irgendwie abhängig, beziehen auch keine Gelder von irgendwelchen fremden Institutionen. Übrigens vielleicht wichtig, unsere Gemeinde ist kein e.V., wir haben gesagt, die Gemeinde gehört dem Herrn, aber wir haben natürlich für das Bauprojekt, was jetzt ein großes Projekt ist, für bis zu 600 Leute, Menschen, dass wir da einen Förderverein haben, der das eben trägt. Ja. Das ist aber, wenn die Gemeinde mal geschlossen werden würde, die kann nicht geschlossen werden, weil sie juristisch gar nicht existiert. Ja, die Gemeinde gehört dem Herrn und dieser Förderverein, das ist ein e.V., wo etliche, aber nicht alle aus der Gemeinde drin sind und der trägt eben diese Immobilien, Geschäfte und diese Dinge. Es muss eben auch sein. So sind wir also auf der sicheren Seite, wenn mal Verfolgung kommt, können sie uns zwar die Kirche zumachen, aber die Gemeinde ist damit nicht aufgelöst. Die trifft sich dann anderswo. Aber wir hoffen, dass wir uns noch lange versammeln dürfen. Mit des Herrn Gnade. Ja, und wir sind auch missionarisch aktiv. Ich freue mich ja, etliche von euch waren auch schon dabei. Auch nächsten Samstag haben wir wieder einen Einsatz. Wer Zeit und Freudigkeit hat, darf auch da gerne wieder kommen, auch nach Pforzheim, ist ja nicht so weit von hier. Jetzt aber, ich weiß nicht, sollen wir eine kurze Pause machen oder gleich weiter? Jetzt kommen 9 Punkte, ich will es nicht zu lang ausdehnen, aus dem Neuen Testament, wie Gemeinde nach dem Neuen Testament beschaffen sein sollte, geistlich gesehen. Und natürlich könnte man noch viel, viel mehr sagen, aber einfach mal so im Überblick 9 Schwerpunkte, so nenne ich es mal, ne? Zentrale Punkte. Aber vorher muss ich angesichts der Hitze doch mal einen Schluck trinken. Das Erste, die Gemeinde des Herrn ist Gottes Werk, nicht Menschenwerk. Das ist wichtig, das macht uns demütig und es entkrampft uns auch, dass wir nicht denken, wir müssen das alles machen. Es hängt an mir und ja, Menschen. Sondern der Herr wirkt. Wir dürfen ihn bitten, Herr, zeige uns, was zu tun ist. Leite uns durch deinen Heiligen Geist. Schenk uns Weisheit in allen Fragen. Schenk uns Versöhnung. In allem auf die Knie gehen und den Herrn anflehen. Das hat uns bisher sehr geholfen. Wir sind Gott sei Dank bisher von Spaltungen bewahrt geblieben. Es gab einzelne Abgänge, aber viel mehr Zugänge. Aber das ist einfach die Gnade des Herrn, dass wir ihn in allem anflehen. Ohne Gottes Gnade und seinen Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Und das ist entscheidend. Und das entspannt uns, macht uns auch ganz ruhig, gibt uns Frieden. Shlomo, ja, aramäisch glaube ich, Friede. Ich habe ja auch mal Hebräisch gelernt, aber es ist eine sehr schwere Sprache. In Latein mache ich besser, aber ich mag trotzdem Hebräisch, auch wenn diese viereckigen Buchstaben schwierig sind. Wird Aramäisch auch so viereckig geschrieben oder ist das rundisch? Wie? Auch so. Also auch die Vokalisierung, also ist nicht einfach. Trotzdem, es ist eine sehr reiche Sprache, Hebräisch und Aramäisch. Und also wir können ohne Gottes Gnade nichts tun. Gemeint ist also keine menschliche Organisation, sondern ein lebendiger Organismus, in dem Jesus Christus das Haupt ist. Und da, wo das nicht der Fall ist, da ist nur noch Leerlauf. Wo man Jesus als den Herrn nicht mehr ehrt, sondern denkt, man muss alles selber machen. Organisationsprogramme, psychologische Methoden, Marketingtechniken, wie bei Willow Creek, Saddleback und so weiter. Da ist der Tod im Topf. Das sollen wir nicht machen, sondern den Herrn anflehen, ihn in allem bitten um Leitung. Natürlich müssen wir dann auch strukturiert arbeiten, das ist schon richtig. Es kostet auch Fleiß und Schweiß, aber grundsätzlich immer erst beten und dann arbeiten. Das ist die Basis. Gottes Werk. Das Zweite, die christliche Gemeinde ist die Gemeinde Jesu Christi. Er ist das Fundament seiner Gemeinde. Keine anderen Fundamente. Weder Maria, noch die Heiligen, noch der Papst, noch der Stammapostel, noch irgendwelche Sektenführer, sondern allein Jesus Christus. Als die Jünger mit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, erschienen zuerst Mose und Elia und der Herr Jesus in der Mitte, aber plötzlich heißt es, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist die Grundlage, liebe Geschwister. Und schauen wir allein auf den Herrn, nicht auf irgendwelche Menschen, die hier die Stelle des Herrn einnehmen möchten oder sogar geistlichen Missbrauch treiben. Sowas sollte gar nicht sein in einer Gemeinde. Dass Menschen abhängig gemacht werden von anderen Menschen, von irgendwelchen Leitern. Jeder, der eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde hat, muss zum Herrn Jesus hinpredigen, niemals zu sich selber. Keine Anhänger um sich sammeln, keine Geldgier entwickeln, keine Ehrsucht, keine Unreinheit. Solche Dinge muss man ganz konsequent vermeiden als Leiter in der Gemeinde. Das Dritte. Zur Gemeinde des Herrn gehört im eigentlichen Sinne, wer zu Jesus Christus umgekehrt ist und durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist zum neuen Leben in Gott. Also Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung heißt Abkehr von der Sünde, vom bösen alten Wesen, das in die ewige Verdammnis in der Hölle führt. Und das Herz dem Herrn Jesus schenke, zu ihm sich hinwenden. Also eine Richtungsänderung um 180 Grad. Der Mensch ohne Jesus, der läuft geradewegs in die Hölle, aber bei der Bekehrung wendet der Mensch sich um und läuft Richtung Himmelreich. Er fällt zwar noch hin, er kann leider immer noch sündigen, wir alle, aber wir dürfen wieder aufstehen, Reinigung erfahren durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Und Wiedergeburt ist, wenn der Geist Gottes in dein Herz kommt, wenn du bittest und flehst, Herr Jesus, komm du in mein Herz durch deinen Geist, wasch mich rein, erneuere mich, schenk mir Kraft der Sünde, dem Bösen zu widerstehen und dir im Glauben und Vertrauen nachzufolgen. Das ist dann der geistliche Weg. Und im eigentlichen Sinne gehören nur solche Menschen zur Gemeinde, und zwar zur unsichtbaren Gemeinde, weil nämlich nur Gott ins Herz schauen kann. Ja, wir wissen nicht, ich sehe euch jetzt vor mir, ihr seht alles schön, hübsch und lieb aus und ordentlich, aber der Herr weiß, Gott weiß, wer wirklich ihn lieb hat, wer wirklich sein Kind ist. Wer es noch nicht ist, kann es werden. Auch heute ist noch die Möglichkeit zu Gesprächen, damit wir uns alle einmal im Himmel wiedersehen und damit keiner die ewige Qual in der Hölle leiden muss. Zur Gemeinde gehört also nur, wer zu Jesus Christus umgekehrt ist und durch den Heiligen Geist wiedergeboren zum neuen Leben. Ein Herrschaftswechsel muss stattfinden. Die Bibel spricht ja auch von Buße, Buße tun. Das heißt umkehren, eine Gesinnungsänderung, eine Lebensänderung. Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, lesen wir auch in Apostelgeschichte 2. Wie ist es jetzt auch mit Ungläubigen? Das ist der vierte Punkt. Menschen, die noch nicht gerettet sind. Sie gehören nicht zur eigentlichen Gemeinde im geistlichen Sinne, zur unsichtbaren Gemeinde des Herrn, aber sie können zur sichtbaren Gemeinde gehören. Natürlich sind sie alle eingeladen. Sie müssen ja das Wort irgendwo hören, wie sie gerettet werden, das rettende Evangelium. Und deshalb zur sichtbaren Gemeinde, so wie wir jetzt auch hier sind, kann jeder kommen, der Hunger hat nach der Rettung, nach der Erlösung. Die sichtbare Gemeinde ist ein, wie die Väter gesagt haben, gemischter Leib aus Gläubigen, Geretteten, und aus Ungläubigen, noch nicht Geretteten. Und dazwischen gibt es auch noch Heuchler, die gehören aber auch zu den Nicht-Geretteten. Das sind solche, die sich und anderen was vormachen, aber noch nicht wirklich ihr Herz dem Herrn geschenkt haben. Auch da gilt es sich zu prüfen, bist du vielleicht noch ein Heuchler? Möchtest du ganze Sache jetzt mit Jesus machen, wie wir es vorhin in diesem wunderbaren Lied gehört haben? Ich kenne das noch gar nicht, kannst du mir mal mitgeben, dieses Lied. Ja, dass wir wirklich ganz mit dem Herrn wandeln möchten. Dann die Frage der Gaben, das ist der fünfte Punkt. Wie gesagt, 9 Punkte, wir haben schon die Hälfte ungefähr. Die Glieder der Gemeinde, also die Gemeindemitglieder, sind der Leib Christi. Und Christus ist das Haupt, ich habe es vorhin schon erwähnt. Und weil Christus das Haupt, also der Kopf ist, modern gesagt, von der Gemeinde, und wir sind praktisch der Körper, geistlich verstanden natürlich, beschenkt uns der Herr vom Haupt her mit unterschiedlichen Gaben. Die Bibel spricht von Geistesgaben oder Gnadengaben. Pneumatika oder Charismata, griechisch jetzt gesagt. Wie heißt es auf Aramäisch? Gibt es auch ein Wort?
Mauhabiose.
Wie?
Mauhabiose.
Das ist richtig ausgesprochen. Schön. Also, und deshalb ist die bibeltreue Gemeinde ein lebendiger Organismus, in der Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist diese Gaben verteilt. Natürliche Begabungen hat jeder Mensch von seinen Genen her schon in sich, handwerklich oder musisch oder sprachlich zum Beispiel begabt. Aber die Geistesgaben, das sind eben spezielle Gaben. Zum Beispiel, das wird beschrieben, ich kann das jetzt nicht alles lesen, das wäre allein schon ein wochenfüllendes Thema, die Geistesgaben hier zu besprechen. In 1. Korinther 12 zum Beispiel heißt es hier, die Offenbarung des Geistes, oder Weisheit, der Geist der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, dass man die Bibel versteht. Also 1. Korinther 12, Abvers 7 habe ich gelesen. Oder der Glaube, auch besondere, ist auch eine Gabe des Herrn letztendlich. Es gibt auch Gaben der Heilung, steht hier, oder Wunder zu wirken, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Sprachenreden, Auslegung der Sprachen. Ich sehe schon, das ist jetzt heutzutage ein schwieriges Thema. Was gilt heute noch, was gilt nicht? Kurz dazu gesagt, es gab in der apostolischen Zeit eine besondere Fülle von Zeichen und Wundern, die der Herr gewirkt hat zur Beglaubigung des Herrn Jesus und der Apostel. Wir können das nicht eins zu eins auf die Endzeit übertragen, wo die Verführung überhand nimmt, wo vieles nachgeahmt wird vom Teufel. Deshalb müssen wir die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Trotzdem schließen wir nicht aus, dass der Herr auch heute natürlich noch alle Gaben schenkt. Das ist meine persönliche Erkenntnis. Ich weiß, dass manche Brüder es anders sehen. Die sagen, es war nur im apostolischen Zeit. Aber wenn es heute noch Sprachenreden, also Zungenreden übersetzen manche, es steht aber an sich Sprache da, Glossa heißt das gleiche Wort wie für Zunge. Wenn es diese übernatürlichen Sprachengaben noch gibt, dann, so verstehe ich das, in der Missionssituation, dass man zum Beispiel irgendwo im Urwald ist und dann plötzlich diese Sprache versteht oder sprechen kann auf übernatürliche Weise. Aber in der Gemeinde, steht in 1. Korinther 14, soll man verständlich sprechen. Und wenn sowas kommt, muss übersetzt werden. Es darf nicht einfach irgendwas kommen, was keiner versteht. Das widerspricht dem Wort Gottes. Aber in vielen Gemeinden wird es gerade andersrum gemacht. Also ihr könnt nachher, wenn da Fragen sind, gerne noch Fragen stellen. Können wir ausführlicher darauf eingehen. Es wird dann nach einer kurzen Pause nachher sein, noch eine Fragerunde. Also Gaben sind wunderbar, aber wir sollen nicht besondere, spektakuläre Gaben hervorheben, sondern es gibt auch Gaben des Dienens, Gaben des Gebens, Gaben der Hilfeleistungen vielfältiger Art. Darüber redet kaum einer, nur immer über diese spektakulären Dinge. Merkt ihr was? Ja, dabei steht es ganz am Schluss in dieser Gabenliste, diese Sprachenreden. Ist euch schon aufgefallen? Am Anfang steht an sich die Offenbarung, das Verständnis des Wortes Gottes. Ich sage nicht, dass es nicht mehr gibt, aber es muss richtig gewichtet sein. Vor allem, wenn der Apostel Paulus selber Folgendes schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, in 1. Korinther 14, das ist ja das bekannte Kapitel über die Geistesgaben, vor allem das Sprachenreden. 1. Korinther 14, Vers 19, ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Das ist doch ganz klar, das ist an sich der Kernvers, wo deutlich wird, wir sollen hier verständlich predigen, dass jeder erbaut wird. Gott braucht kein unverständliches Gestammel, er versteht auch verständliche Rede. Und ich selber, für mich gilt das, was auch hier in 1. Korinther 14 steht, in Vers 13, das wird oft überlesen, dieser Vers, ist auch ein ganz wichtiger Vers, über dieses Zungen- oder Sprachenreden, 1. Korinther 14, Vers 13. Darum, wer in Zungen oder in Sprachen redet, der betet, dass er es auch, im Griechen steht hier Hermeneuein, verstehen oder übersetzen kann. Beides bedeutet das. Also, wer denkt, er hat diese Gabe und sagt etwas Unverständliches, der soll es aber gleichzeitig auch übersetzen und verstehen. Da kann ich ja auch gleich verständlich beten. Ja? Also ihr seht, man soll da nicht so viel Wirbel machen um diese Sache. Aber wenn ich jetzt im Urwald bin und kann plötzlich Suaheli oder sowas, ja, dann ist das ein Sprachwunder. Das ist heutiges Sprachenreden. Gut, wenn da Fragen oder andere Ansichten sind, wir können da gern drüber reden. Ich weiß, es ist ein heißes Eisen. Rede ich eigentlich zu schnell? Okay, Entschuldigung. Wenn ich so ins Feuer komme, dann wird es manchmal ein bisschen schneller. In der Schweiz jetzt hatte ich ein Problem, da musste ich immer schön langsam reden. Aber wir kommen ja gerade von der Endzeitkonferenz. Die erste in der Schweiz war sehr gesegnet, sehr schön. Und auch Bruder Rudolf Ebertshäuser war dort und andere Brüder, ihr kennt, denke ich, ja einige. Ja, dann also die Geistesgaben. Und man soll, das, was die Gemeinde eigentlich prägt, sollte die Liebe sein. Die steht über all diesen Geistesgaben. Das Höchste ist die Liebe, 1. Korinther 13. Aber Liebe immer mit Wahrheit gepaart. Ja, darauf komme ich noch zurück. Jedenfalls, positiv jetzt gesagt, der Gottesdienst soll und darf keine Ein-Mann-Veranstaltung sein. Heute ist auch manchmal schon eine Ein-Frau-Veranstaltung, obwohl die Frauenordination biblisch nicht haltbar ist. Ja, im Neuen Testament gibt es ganz klare Stellen, 1. Korinther 11, 2. Timotheusbrief, Epheser 5 und andere, die ganz klar sagen, die Hauptstellung des Mannes, da wo wo Männer dabei sind, sollte die Frau nicht predigen oder leiten, sondern sie kann Frauenstunde halten, Kinderstunde. Das ist die neutestamentliche Ordnung. Wird heute leider auch oft bibelkritisch relativiert, als zeitbedingt hingestellt. Auch die Kopftuchfrage wird auch relativiert, obwohl es ganz klar im Wort Gottes steht, in 1. Korinther 11, als Zeichen der Schöpfungsordnung die Macht auf dem Haupt, auch um der Engel willen, die ja nicht ins Herz schauen können, sondern die das Äußere sehen, ob diese Unterordnung in der Gemeinde praktiziert wird. Dazu die Macht auf dem Haupt, weil ja die Frau, speziell auch die Ehefrau, ein sichtbares Haupt hat, nämlich ihren Mann, soll sie eine sichtbare Macht auf dem Haupt tragen als Zeichen der Unterordnung, gemäß Epheser 5. Und weil der Mann ein unsichtbares Haupt über sich hat, nämlich Christus, soll er keine Kopfbedeckung tragen. Das ist ganz kurz die Erklärung dazu, warum das eine Schöpfungsordnung ist. Fragen können Sie nachstellen sonst wird es aufgenommen. Deshalb, ne? Einfach aufschreiben, nachher dann stellen. Und dann diese Ordnung eingehalten wird, dann liegt auch Segen daraus. Aber natürlich ist eine Erkenntnissache. Ich habe die Stelle auch lange nicht gekannt, 1. Korinther 11. Aber wer das genau wissen will, ich habe auf meinem YouTube-Kanal eine Predigt darüber, ist übrigens sogar erstaunlicherweise die am meisten angesehene Predigt. Die hat jetzt etwa 120.000 Zugriffe. Über die Kopfbedeckung hätte ich nie gedacht, dass das so viele interessiert, aber es ist erstaunlich. Das war auch in der Bibelstunde mal gehalten, eher spontan, aber ja, es hat schon vielen geholfen, das besser zu verstehen. Jedenfalls, Gottesdienst ist keine Ein-Mann-Veranstaltung, sondern die Gaben sollen beitragen. Also nicht so, dass immer nur einer oder derselbe vorne steht, sondern dass viele Geschwister sich beteiligen. Brüder im Predigtdienst, Schwestern, ist meine Erkenntnis, dürfen auch Beiträge bringen, beten oder ein Gedicht aufsagen. Aber sie sollen keine Lehrpredigt halten. Darum geht es, dass sie schweigen sollen in der Gemeinde. Damit ist die Lehrpredigt gemeint, wie auch in der Synagoge, dieser Lehrteil. Darauf bezieht sich das Verbot des Lehrens durch die Frau, wenn Männer dabei anwesend sind. Habt ihr das verstanden? Ich weiß, das sind schwierige Fragen, bei mir geht es ziemlich schnell jetzt, aber deshalb nachher gerne rückfragen. In 1. Korinther 12, Vers 26 steht, wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeglicher einen Psalm oder eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede und Auslegung, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Aber wie gesagt, das muss alles übersetzt werden und verständlich sein. Denn es gilt, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das steht auch in 1. Korinther 12 und 14 dann auch nochmal. Denn es darf kein Chaos herrschen und schon gar nicht, dass Leute umfallen wie Tiere, Krähen oder Ähnliches, wie bei den extrem charismatischen Gruppen vorkommt. Das ist, würde ich sagen, sogar ein dämonischer Geist, der Menschen so erniedrigt, wie im Schamanismus, Animismus und anderen heidnischen Religionen, wo die Leute auch in Trance fallen, hypnotisiert werden, umfallen und dann hier einen Zirkus aufführen, wo dann Außenstehende sagen, die sind ja von Sinnen, die sind ja verrückt. Steht auch in 1. Korinther 14 als Warnung, dass man da nicht drauf hereinfallen soll. Und das sind wir auch schon beim sechsten Punkt von 9 Punkten. Und das passt gut jetzt dazu als Ergänzung. Wo krasse Irrlehre oder ethisches, moralisches Fehlverhalten ohne Aussicht auf Umkehr auftritt, da wird oder muss geübt werden Gemeindezucht oder Kirchenzucht, sagen auch manche. Was wisst ihr, was das ist? Ermahnung und im schlimmsten Fall Ausschluss aus der Gemeinde. Es gab bei uns auch schon ein, zwei Fälle, wo man jemand ausschließen musste, die im Ehebruch gelebt haben und sonst zum Abendmahl gegangen wären, aber das geht gar nicht, obwohl das heute ja überall oder in vielen Orten, auch Gemeinden zum Teil, toleriert wird. Aber das geht natürlich nicht, denn es heißt in 1. Korinther 5, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Auch wo Irrlehren massiv in eine Gemeinde hineingetragen würden, muss dieser Mensch ermahnt werden und auch im schlimmsten Fall ausgeschlossen, wenn er sich nichts sagen lässt. Es gibt ganz deutliche biblische grundlegende Lehren, die nicht antastbar sind. Zum Beispiel die Dreieinigkeit Gottes, die Gottessohnschaft Jesu, die Erlösung allein durch Jesus Christus, die leibhafte Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi, seine Wiederkunft und Herrlichkeit und so weiter. Worüber man vielleicht diskutieren kann, ist der Zeitpunkt der Entrückung und so weiter. Da muss man gewisse Barmherzigkeit miteinander haben. Aber ich sage immer, wichtig ist, dass wir bereit sind, alle Zeit für die Entrückung, aber auch wenn Verfolgung kommt, dass wir kein Mahlzeichen annehmen. Beides. Wenn man für beides bereit ist, macht man nichts falsch. Brauchen wir gar nicht viel diskutieren. Wir glauben daran, dass eine Entrückung der Gemeinde geben wird. Aber wann die genau ist, sagt der Herr Jesus, Zeit und Stunde weiß niemand. Ja. Also das sind solche Fragen. Aber es gibt grundlegende Dinge, die sind unverhandelbar. Zum Beispiel wird immer stärker die Dreieinigkeit Gottes in Frage gestellt. Das kommt von den Zeugen Jehovas her. Ich habe auch ein Buch draußen liegen über diese Sekte. Und das dringt auch zum Teil in christliche Kreise ein. Natürlich ist das ein Geheimnis Gottes. Und wir können nicht alle Geheimnisse Gottes verstehen. Aber es ist auch nicht unverständlich. Es ist so, dass Gott von Ewigkeit her Gemeinschaft hat. In sich selber als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Deshalb steht schon am Anfang, ihr könnt ja Hebräisch, Elohim bara. Elohim ist ein Majestäts- oder Dreieinigkeitsplural. Es ist ein Plural. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, müssten wir es heißen, die Götter schuf, nicht schufen. Bara ist Singular. Ist Aramäisch auch bara, schaffen? Ja, also Gott schuf, aber Elohim ist eine Pluralform, das drückt aber die Majestät des einen und in sich drei einigen Gottes aus. Es ist ein Gott in drei Personen, aber ein göttliches Wesen. Und wenn jetzt die Dreieinigkeit abgelehnt wird und jemand zum Beispiel lehrt, es ist nur ein Gott, natürlich glauben wir nur an einen Gott, aber an drei einigen Gott. Aber der lehrt, Jesus ist Gott Vater, völlig identisch und nicht unterschieden als Person, dann müsste man ja sagen, dann ist Gott am Kreuz gestorben. Und das geht nicht. Wer hätte dann Jesus auferweckt, wenn Gott tot ist am Kreuz? Versteht ihr? Man muss unterscheiden zwischen Vater und Sohn. Wie hätte der Herr Jesus am Kreuz ausrufen können, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Redet er jetzt mit sich selber oder mit seinem Vater? Versteht ihr? Also natürlich, die Dreieinigkeit steht auf jeder Seite der Bibel. Kann man gar nicht. Der Begriff nicht, aber die Tatsache. Verstanden? Okay. Da dürft ihr auch gerne nochmal nachfragen, wer da mehr wissen will. Wie gesagt, in meinem Buch über Zeugen Jehovas da draußen, da bin ich ausführlich darauf eingegangen. Das sind über 300 Seiten, wenn ihr das dann ausführlich wissen wollt, mit allen Bibelstellen, dann könnt ihr das dort lesen. Jedenfalls, es ist aber die Frage, wann muss Gemeindezucht geübt werden, damit Gemeinden nicht zerstört werden. Schaut mal in den Landeskirchen, wird da noch Gemeindezucht geübt? Nein, da werden solche Pastoren wie Olaf Latzel rausgeschmissen, die noch klare biblische Lehre vertreten, etwa in ethischen Fragen. Er hat zwar eine Sprache, die nicht in allem meine Sprache ist, so ein bisschen, er ist ja Kampfsportler oder so, ja, so spricht er manchmal auch, predigt, aber es eckt dann natürlich schneller an. Aber was er inhaltlich sagt, ist trotzdem biblisch und bibeltreu und deshalb habe ich auch die Petition unterschrieben, dass er weiter predigen soll und bete auch für ihn. Mich ruft übrigens immer eine Schwester aus seiner Gemeinde an, die mich auf dem Stand hält, was da gerade läuft und sagt, unser Olli betet wieder, dem Olli geht es gerade nicht so gut und die wollen ihn hier rausschmeißen. Und ich habe schon gesagt, er soll doch austreten und bibeltreue Gemeinde gründen. Aber er ist offenbar ein Kämpfer, er will das Feld nicht kampflos räumen. Das ist seine Entscheidung vor dem Herrn. Ja, aber dazu, Gemeindezucht wird heute in manchen, die sich immer noch Kirchen nennen, an solchen geübt, die gegen die Sünde kämpfen, die Jesus als einzigen Weg zum Vater verkündigen. Die werden rausgeschmissen, anstatt dass man zu denen geht und sagt, hör mal, du musst umkehren, die in bewusster, offensiver Sünde leben. Ich sage mal so, wenn bei jeder Sünde Gemeindezucht geübt werden müsste, dann wären wir alle nicht mehr da, ja? Weil jeder von uns sündigt, zumindest in Gedanken oder Worten oder auch in Taten manchmal. Aber es geht hier um krasse Sünden. Versteht ihr, was krass ist? Die Jugend versteht es vielleicht anders. Also extreme Dinge, die Gemeinde zerstören, dass dann Sünde vorgelebt wird. Die leben in Ehebruch und dürfen zum Abendmahl, das ist das klassische Beispiel. Oder die bringen totale Irrlehren hinein und das frisst um sich wie ein Sauerteig. Da müssen die leitenden Brüder oder wenn Älteste da sind, die Ältesten entgegentreten und ermahnen und sagen, das geht so nicht, du darfst das hier nicht lehren, du darfst diese adventistischen Plättchen hier nicht auslegen, du darfst diese Wachtürme nicht verteilen in der Gemeinde bei uns und was da alles so gibt, auch von Sekten und andere Dinge. Seien wir da wachsam. Bei uns sind auch schon Leute reingekommen, haben irgendwelche Blätter ausgelegt, ohne Erlaubnis, ohne die Brüder zu fragen, die vorne die Leitung hatten im Gottesdienst. Natürlich muss man da die Brüder fragen. Und wenn wir das geprüft haben und sagen, ist okay, man kann dazu einladen, aber wir haben ja nicht ohne Grund den Auftrag, über die Herde zu wachen. Wir haben auch bei uns einen Bruderrat mit zurzeit 8 Brüdern, wo wir auch die Verantwortung tragen, damit eben nicht Irrlehre sich in der Gemeinde ausbreitet. Oder auch Älteste in den Gemeinden, die da als Hirten und Wächter berufen sind. Heute wird leider in vielen Gemeinden nur noch wenig gewacht. Es wird viel mit Harmonie gemacht, Unterhaltungsprogramm und Halligalli, so sagt man im Deutschen, aber ohne Substanz und der Wächterdienst wird vernachlässigt. Und deshalb kommen so viel Irrlehre und Verführung in Gemeinden hinein. Und da sollten wir das aber nicht mitmachen. Das Hinaustun kann schmerzlich sein, aber es ist notwendig für die Gemeinde, um sie von dem Sauerteig der Sünde und Verführung zu bewahren. Und es ist auch notwendig für den Verführten selber, damit er zum Nachdenken kommt und aufwacht und denkt, wo liege ich denn falsch, was mache ich denn falsch? Versteht ihr? Es ist ja auch für ihn seelsorgerlich eminent wichtig, dass er nicht einfach so weitermacht oder sie. Ja, es können auch Frauen sein. Zu uns kam auch schon mal eine Frau, plötzlich sagte sie, sie ist eine Prophetin und solche Dinge. Und ich sagte, ja, also wir haben das Wort Gottes, das reicht uns. Wir brauchen hier noch eine Frau, die als Prophetin dann auftritt. Gut, also, aber auch Männer würden wir da nicht dulden. Die Apostel, es gibt heute auch wieder Apostelbewegungen, wo gesagt wird, heute treten neue Apostel aus, ihr müsst auf deren Wort hören, die Bibel sei veraltet, aber das aktuelle Apostelwort. Es gibt heute nur falsche Apostel. Warum? Weil alle, die sich heute Apostel nennen, keine Augenzeugen des Lebens und der Auferstehung des Herrn Jesus sind. Apostelgeschichte 1 bei der Nachwahl nach dem Judas, wo der Matthias dann gewählt wurde, das war das Kriterium. Sie mussten Augenzeugen des Herrn Jesus gewesen sein. Die Apostel, die Urapostel, die haben das Fundament gelegt, die Basis der Gemeinde Epheser 2. Und wir bauen darauf weiter, durch Älteste, Diakone, Hirten, Evangelisten, Lehrer und so weiter. Und auch jeder einzelne Gläubige, der ein Glied ist am Tempel der Gemeinde. Ja, dann noch 3 Punkte. Und dann würde ich aber doch eine kurze Pause machen und dann noch was ergänzen. Der 7. Punkt, die Gemeinde und ihr Gottesdienst werden konstituiert, wie man so schön sagt, also rundgelegt, durch Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das habe ich ja vorhin gelesen am Anfang. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die Lehre ist die Lehre der Apostel. Was sie über den Messias, Jesus von Nazareth lehren, über sein Kommen, sein Wirken, seine Worte, seine Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft. Das ist die Grundlage der christlichen Gemeinde. Die Didache ton Apostolon steht hier im Griechischen. Keine andere Lehre, keine falsche Lehre, keine Zusatzlehre und auch keine Abstriche. Am Ende der Heiligen Schrift wird gewarnt, wenn jemand etwas hinwegtut von diesem Buch der Offenbarung oder hinzufügt. Dem wird sein Anteil am Baum des Lebens oder Buch des Lebens weggenommen oder dem werden die Plagen hinzugefügt, die diesem Buch, nämlich der Offenbarung, geschrieben stehen. Und da ja die Offenbarung an Johannes das letzte Buch der Bibel ist, ist damit auch die Bibel abgeschlossen. Wir dürfen daran nichts mehr ändern. Deshalb alle Sekten und Neuoffenbarungsbewegungen, Pseudocharismatiker und so weiter, Pfingstbewegungen und so weiter, die etwas zur Bibel hinzufügen wollen oder neuapostolisch oder was es ist, das kann alles nur insofern falsch sein, dass sie das Wort Gottes ergänzen wollen und damit falsche Lehren zur Bibel hinzufügen und damit das Wort Gottes relativieren oder verwässern. Also das dürfen wir nicht dulden und auch nicht übernehmen. Wir müssen solche Dinge abwehren, um die Gemeinde zu schützen. Die Lehre der Apostel. Wie ist das jetzt mit dem Alten Testament? Das Alte Testament ist die Basis für das Neue, aber jetzt leben wir im Neuen Bund. Also der Tempel steht nicht mehr in Jerusalem, deshalb werden auch keine Tieropfer oder Ähnliches mehr dargebracht, sondern das Opfer des Herrn Jesus Christus ist voll genügsam für unsere Erlösung. Und das ist auch das Brotbrechen, was hier steht. Das erinnert an das Opfer, an das einmalige und vollbrachte Opfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, etwa gemäß Hebräerbrief Kapitel 9. Ein für alle Mal hat er sein Opfer vollbracht, sein Blut vergossen zur Sühnung unserer Sünde und Schuld. Die Gemeinschaft ist ebenso wichtig. Was ist eine Gemeinde ohne Gemeinschaft? Und wir haben die Gemeinschaft vermisst. Habt ihr sie auch vermisst? In dieser Corona-Zeit, wo man plötzlich nur noch per Livestream vor dem Computer saß und gedacht hat, ja, der Prediger, ich habe ja auch gepredigt in der Zeit, man steht dann ganz einsam da vor lauter leeren Stühlen. Jetzt sind die Stühle wieder doch zum Großteil gefüllt, auch hier, das freut mich, dass so viele gekommen sind. Aber das war gar nicht mehr möglich in dieser Zeit, sich zu versammeln. Ich glaube, 3 Monate lang ging das jetzt. Wer weiß, wie das weitergeht, wir dürfen auch da beten, dass der Herr Gnade schenkt. Die Gemeinschaft. Und jetzt kommen sie wieder eher, die Geschwister, weil sie merken jetzt, was einem plötzlich fehlt. Vorher dachte man, ja Gottesdienst, ist ja alles so normal und hat man ja immer, jetzt hat man es plötzlich nicht mehr gehabt und man hat es vermisst. Zinzendorf hat einmal gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Es gibt manchmal so Individualisten, so Einzelchristen, die sagen, ich brauche keine Gemeinschaft. Ich lese die Bibel, ich höre irgendeinen Rundfunk oder im Internet, schaue mir was an. Aber liebe Freunde, auch die das vielleicht später im Internet sehen, es wird ja heute aufgenommen, das ist unbiblisch. Ihr solltet beten, dass ihr bibeltreue Versammlung oder Gemeinde in eurem Ort findet. Und wenn im Ort nichts ist, dann reist weiter, manche reisen 50 oder 100 Kilometer, oder gründet in eurer Region eine bibeltreue Gemeinde, so wie wir es auch in Pforzheim getan haben. Einen Hauskreis, wenn man schon 2, 3 Freunde hat, kann man schon anfangen, da ist man nicht mehr ganz allein, man kann sich gegenseitig erbauen, stärken, trösten und auch korrigieren. Das ist notwendig. Alles gut? Ja, danke. Ja, dann das Gebet natürlich, das ist der Lebensfaden, an dem alles hängt. Es gibt kein Christsein ohne Gebet zum Herrn. Das ist praktisch das Atemholen der Seele, sage ich mal, dass wir mit dem Herrn reden können. Wir bekennen ihm unsere Schuld, wir bitten ihm um seine Hilfe, wir bitten für die Geschwister, wir beten Gott, den Herrn an. Und er antwortet uns durch sein Wort in der stillen Zeit, durch die Bibellese, auch durch Führungen, durch Begegnungen, durch manche Erlebnisse und auch durch wunderbare Dinge, die wir mit ihm erleben dürfen. Auch vor allem, wenn sich Menschen bekehren, auch in der heutigen Endzeit noch. Das Gebet richtet sich an Gott, den Vater, im Namen Jesu oder auch zum Herrn Jesus Christus. Das hat der Herr uns gelehrt. Stephanus hat zum Beispiel zum Herrn Jesus gebetet, als er gesteinigt wurde. Er sagte, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Also wir dürfen zum Herrn Jesus beten. Auch in den Abschiedsreden sagte Herr Jesus, was er den Vater bittet in meinem Namen oder was er mich bittet. Ja, lest mal, das ist sehr interessant. Ich habe die gerade ausgelegt, im März noch, kurz vor der Corona-Krise. Das hat mich sehr erbaut, selber die Abschiedsreden im Johannesevangelium auszulegen. Sehr, sehr tiefgehend. Wir dürfen aber, das ist meine Bibelerkenntnis, sollten nicht beten zum Heiligen Geist. Es gibt kein einziges Gebet in der Bibel zum Heiligen Geist. Von daher wollen wir es, denke ich, auch nicht tun. Denn warum eigentlich nicht zum Heiligen Geist? Weil der Geist Gottes ja in uns wohnt und gemäß Römer 8 uns im Gebet vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, wir beten praktisch durch den Heiligen Geist zu Gott Vater und Gott Sohn. Das ist ein Geheimnis im neuen Bund, auch innerhalb der Dreieinigkeit. Der Geist verherrlicht nicht selber, sondern er möchte die Anbetung des Vaters und des Sohnes. Ja, so hat Gott es beschlossen, dass der Geist auch um den Thron Gottes herum ist, durch die sieben Geister Gottes, gemäß Jesaja 11. Da steht es auch nochmal erklärt, der Geist des Rates, der Weisheit und so weiter, sieben Geister Gottes. Aber der eine Heilige Geist, praktisch symbolisch in der Zahl 7, nochmal aufgefaltet. Und der Sohn, das Lamm zur Rechten des Vaters und der Vater auf dem Thron. Und der Sohn wird auch dem Vater alle Herrschaft übergeben, 1. Korinther 15. Ein innertrinitarisches Handeln innerhalb der Dreieinigkeit. Das ist wunderbar, wenn man das mal zu verstehen beginnt als kleiner Mensch. So ganz bisschen beginnt zu verstehen. Man kommt nur immer ins Staunen und Anbeten. Und ich kann die nicht verstehen, diese Menschen, die Dreieinigkeit ablehnen, weil sie es einfach nicht verstehen wollen oder irgendwie verführt worden sind. Der achte und neunte Punkt noch, und da machen wir doch ein Lied, eine kurze Pause. Ich würde schon noch gern was sagen dann über die Gemeindeordnung. Die neutestamentliche Gemeinde, ist der achte Punkt, ist geistlich eine Einheit. Nun, die Christenheit vermittelt heute ein sehr uneinheitliches Bild. Der Leib Christi erscheint arg zerrissen. Kirchen, Freikirchen und auch Sekten erheben oft gegeneinander den Anspruch, die wahre Gemeinde zu repräsentieren oder zumindest im neutestamentlichen Ideal am nächsten zu kommen. Wir sind biblischer als ihr. Nein, ihr. Und das ist furchtbar, ja. Ich hoffe, dass wir so nicht sind, dass wir uns über andere stellen. Das tun wir auch nicht. Ich habe zwar gesagt, wir fanden keine Gemeinde, wo wir mit hundertprozentiger Überzeugung hätten hingehen sollen, und unsere ist auch nicht perfekt. Aber es ist gut, wenn man möglichst bibeltreu ist, soweit es geht, gemäß unserer Stückwerkerkenntnis. Und dass man auch nicht streitet, wo eindeutige falsche Lehren sind, da kann man an sich dann auch nicht hingehen. Oder wo der Zeitgeist, die Verweltlichung, die Bibelkritik, Pseudocharismatik oder Ökumene schon so überhand genommen haben, dass man da auch nicht seines Gewissens froh wird. Da muss man sich dann zurückziehen. Und deshalb, es ist eine Einheit da aller derer, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, auch in verschiedenen Gemeinden. Ich werde auch viel eingeladen in Gemeinden, Land auf, Land ab, und wir sind geistlich verbunden. Ich treffe so viele liebe Geschwister, jetzt auch hier bei euch und an anderen Orten. Das ist diese geistliche Einheit der Wiedergeborenen, die ist da, auch wenn man sich in verschiedenen Räumen trifft, aber im Herrn ist man verbunden und man wird sich im Himmel beim Herrn Jesus wiedersehen. Das ist das Schöne und Wunderbare, worüber ich mich freue. Freust du dich auch darauf? Wir wissen nicht, wenn wir heute heimfahren, ob wir heil ankommen, aber im Himmel werden wir uns wiedersehen. Wir beten vor jeder Fahrt. Es ist alles auch des Herrn Gnade und Segen. Ja, also wir sind geistlich eine Einheit, alle Wiedergeborenen. Und wie ist das jetzt mit Spaltungen? Es kann Spaltungen geben aus Lehrgründen. Das muss manchmal sein, leider, damit die Bewährten offenbar werden, die wirklich den Herrn lieben. Und wer abflacht, wer wegdriftet, das kann dann so schlimm werden, dass man da keine Gemeinschaft mehr haben kann. Also da muss manchmal Trennung sein, auch wenn es schwer ist, um der Wahrheit willen. Da geht es um die Wahrheitsfrage. Aber es sollte keine Spaltung sein aus Rechthaberei, aus menschlichem Kalkül, aus Hochmut, aus Angeberei, aus Personen an sich binden wollen und solchen Motiven. Davor warnt uns die Heilige Schrift. Etwa in 1. Korinther 1, da schreibt der Apostel Paulus: Ist Christus etwa zerteilt? Ist Paulus denn für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Nie und nimmer, sondern allein auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über alle und durch alle und in allen. So lesen wir in Epheser 4, 4 bis 6. Deshalb auch nur eine Taufe. Es gibt Menschen, die lassen sich mehrfach taufen. Ich meine es damit nicht die Säuglingstaufe. Das ist keine Taufe. Das, was da eigentlich in den Säuglingen gemacht wird, das sollte man vielleicht eher Segnung nennen. Denn als die Kinder zum Herrn Jesus gebracht wurden, da steht dann nicht, er taufte sie. Das wird zwar immer zitiert in den Landeskirchen, aber da steht was anderes. Da steht, er segnete sie. So machen wir es auch bei uns. Die kleinen Kinder segnen. Taufen kann man nur Menschen, die eine bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben, die seinem Bußruf gefolgt sind, so auch in Apostelgeschichte 2 und allen weiteren Stellen, auch mit dem ganzen Hause, denen wurde allen das Evangelium verkündigt und sie sind umgekehrt und dann haben sie sich taufen lassen. Allerdings bin ich überzeugt, nach entsprechender Belehrung. Ich möchte davor warnen, wenn zu schnell getauft wird, das ist heute auch so eine Seuche. Da wird immer gesagt, mit dem Kämmerer, der wurde auch am gleichen Tag getauft, Apostelgeschichte, wo steht es, 8, glaube ich. Ja, aber der wusste ja schon alles, der kannte ja schon das Alte Testament, der hat eine Jesaja-Rolle dabei gehabt. Wenn aber heute Menschen sich bekehren, die wissen gar nichts in der Regel. Die kommen völlig aus der Welt, haben noch nie eine Bibel gelesen, auch kein Jesaja. Und denen muss man ja erstmal das Evangelium erklären, bevor man sie tauft. Also ich bin völlig dagegen von schnell vor Schnelltaufen und Schnellschüssen und Schnellbekehrungen. Nein, das muss ja alles erstmal reifen. Ich weiß noch, bei mir ging das monatelang, meine Bekehrung. Das war zwar schon in einem Moment, dass ich nach vorne gegangen bin, aber dann bin ich hineingewachsen ins Wort. Und bei mir, muss ich zu meiner Schande sagen, hat 27 Jahre gedauert bis zur Glaubenstaufe. Ich war lange Lutheraner und habe an diesen Kindersäuglingslehren festgehangen. Immer auf die Haustaufen berufen mit dem Hause. Da waren vielleicht auch Säuglinge dabei. Aber wenn man es genau liest, steht ja, sie verkündigt ihnen das Wort und dann ließ er sich taufen mit dem ganzen Hause. Und wir müssen bei solchen Entscheidungen, liebe Geschwister, immer von den klaren Stellen ausgehen. Und die klaren Stellen sagen, erst Glaube, dann Taufe. Nicht umgekehrt. Und dann, als ich das erkannt habe, habe ich mich taufen lassen. Ich glaube, wie alt war ich da? 42. Mit 18 zum Glauben, aber erst mit 42. Das gibt es auch. Also ihr seht, ich bin keiner für überstürzte Taufen, aber das muss man auch nicht nachmachen. So lange warten, wie es bei mir war. Aber auch da wollen wir barmherzig sein. Es gibt auch gerettete Lutheraner, ja, auch in verschiedenen Kirchen. Auch da sind wir barmherzig miteinander, wenn jemand eine andere Erkenntnis hat. Entscheidend ist der rettende Glaube an Jesus Christus, die geistliche Wiedergeburt. Aber wichtig ist, sobald ich erkannt habe, dann auch den Gehorsamschritt zu tun, mich taufen zu lassen. Ich wäre trotzdem in den Himmel gekommen, aber die Taufe war für mich dann einfach eine innere Notwendigkeit. Jetzt will ich auch bezeugen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich habe sogar gehört von einer Oma, die noch mit über 90 Jahren sich hat taufen lassen, die das erkannt hat. Das gibt es sehr mutig. Und wir machen das ja im Fluss bei uns, in der Nagold. Nicht irgendwo so gemütlich im Schwimmbad oder so, sondern da ist richtig kaltes, reißendes Wasser. Wir haben es ja schon gestaut in so einem Becken, aber bin ja schon oft drin gewesen. Da durfte jetzt auch schon viele andere mit taufen. Aber ja, da gehört ein bisschen Bekennermut dazu, auch hier in das Wasser zu gehen. Gut, dann die wahre Einheit ist allein in Jesus Christus und falsche Einheit, die möchte Licht und Finsternis vermischen. Auch das möchte ich noch erwähnen. Darüber habe ich ja schon oft bei meinen Vorträgen über Ökumene gesprochen und gewarnt vor dieser falschen Verbrüderungsideologie, die ja aus dem Freimaurertum kommt. Darüber könnt ihr gerne auch noch fragen, wenn das jetzt zu kurz war. Das letzte, der neunte Punkt vor der kurzen Pause. Die Gemeinde findet ihr Ziel im Bau des Reiches Gottes und in der Verherrlichung seiner Majestät. Das letzte Ziel der Gemeinde liegt im Daheimsein beim Vater im Himmel, dass wir alle das Ziel erreichen, hoffentlich auch die wir heute hier sind, bei ihm zu sein und ihn zu preisen und loben in Ewigkeit. Das ist das Ziel, dass wir den Herrn loben. Nicht in erster Linie, dass wir gerettet werden, sondern dass wir Jesus verherrlichen, dass wir Gott verherrlichen. Und natürlich geht das nur durch unsere Errettung. Deshalb möchte der Herr seine Herde sammeln, auch wenn es eine kleine Herde ist, wie er sagt, aber die, die sich herausrufen lassen aus dieser Sünde, dieser Todesverfallenheit der Welt, die werden einmal dabei sein und wir dürfen gemeinsam den Herrn Jesus, den Vater, loben und preisen in Ewigkeit, geleitet durch den Heiligen Geist zu seines Namens Ehre. Amen.